Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 71. Ausbildung des jungen Dressurpferdes. Die Zukunft des Jungpferdesports mit Eva Möller. Die Ausbildung junger Pferde bildet die Grundlage für ihre spätere Entwicklung im Sport. Genau aus diesem Grund wird wohl kaum ein Thema in der Pferdewelt so intensiv diskutiert, wie das, welche Anforderungen im Jungpferdesport sinnvoll sind und wie wir es dabei schaffen, Talente früh zu fördern, ohne die jungen Pferde zu überfordern. Wie haben sich die Ausbildung, die Zucht und die Erwartungen an junge Pferde in den vergangenen Jahren verändert? Eine Ausbilderin, die die Entwicklungen in der Jungpferdeausbildung seit mehreren Jahrzehnten aktiv erlebt und begleitet, ist Eva Möller. Sie gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten im deutschen Dressursport. Sie hat zahlreiche junge Pferde bis auf Bundeschampionate und Weltmeisterschaften begleitet, Pferde bis zum Grand Prix-Sport ausgebildet und war außerdem, was viele vielleicht gar nicht wissen, einige Jahre als Auktionsreiterin hier bei uns am Westfälischen Pferdestammbuch tätig. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit Eva Möller über ihren Weg im Pferdesport, wie sie zu dem Pferdemenschen wurde, der sie heute ist, welche besondere Rolle dabei auch das Westfälische Pferdestammbuch auf ihrem Lebensweg gespielt hat, die Ausbildung junger Dressurpferde und die Veränderungen im Jungpferdesport und natürlich in diesem Zusammenhang über die aktuellen Entwicklungen und Veränderungen rund um die Reitpferdeschampionate auf dem Bundeschampionat, die in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Herzlich willkommen, Eva Möller.
Hallo Britta, schön, dass du dich auf den Weg in den Norden gemacht hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich dich einmal hier in deinem Zuhause heute besuchen kann. Wir wollen heute über die Ausbildung der jungen Pferde reden. Fangen wir aber doch zunächst einmal grundsätzlich an. Wenn du heute zum ersten Mal ein junges Pferd siehst, worauf achtest du als allererstes? Wo gehen deine Blicke als erstes hin?
So, das ist ja eine sehr weit gefächerte Frage. Das kommt ja erstmal auf die Präsentation des Pferdes an, wie das Pferd jetzt vor mir steht. Ob du mir das Pferd da hinstellst, ob es an der Hand dasteht oder ob ich das Pferd in der Bewegung sehe, unter dem Reiter oder freilaufend. Das sind ja ganz verschiedene Ansatzpunkte. Also vor allen Dingen, was mich natürlich als erstes mal anspricht, ist der Typ. Ob mir das Pferd einfach gefällt, ob er mich anspricht, ob es ein harmonisches Pferd ist, ein modernes Pferd. Jeder hat ja auch so ein bisschen das eigene Idealbild eines Pferdes. Ja, es ist viel Körpersprache, wenn sich das Pferd dann natürlich in Bewegung setzt. Es ist die Körpersprache, die Qualität der Grundgangarten. Aber das werden wir mit Sicherheit noch im Verlauf des Gesprächs etwas tiefer erörtern können.
Du hast ja über ganz viele Jahre unzählige junge Dressurpferde auf ihren ersten Schritten begleitet, warst mit verschiedenen Pferden auf dem Bundeschampionat oder auch bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde siegreich, hast Pferde bis zum Grand Prix-Sport ausgebildet. Nimm uns doch mal mit auf deinen Lebenslauf. Wie hat dein Weg im Pferdesport überhaupt angefangen?
Ich bin im Rheinland aufgewachsen, genauer gesagt in Goch am Niederrhein. Meine Mama war eine sehr ambitionierte Pferdezüchterin. Wir hatten immer Pferde am Haus. Ich bin also mit den Pferden groß geworden. Wir hatten immer 5, 6 Zuchtstuten. Die Fohlen sind dann auch bei uns geboren worden. Und mein Vater war sehr ambitionierter Amateurreiter, war siegreich bis S-Dressur und S-Springen und hat dann auch immer die eigenen Zuchtprodukte auf Turnieren vorgestellt. Angefangen zu reiten habe ich schon ganz, ganz früh, mit 4, 5 Jahren meine ersten Turnierstarts absolviert. Habe dann auch später dann die eigenen Pferde, Zuchtprodukte darf man ja nicht mehr so sagen, habe ich letztens gesehen, stieß ja auf vielerlei Kritik, wenn man sowas sagt. Aber es sind ja trotzdem Produkte der Zucht sozusagen. Habe die dann auch angeritten, auf Turnieren vorgestellt. Habe dann ein besseres Dressurpferd von meinen Eltern bekommen, bin dann zum Stützpunkttraining bei Johann Hindemann eingeladen worden. Der hat dann relativ schnell erkannt, dass ich ganz gut mit den jungen Pferden umgehen kann und hat mir dann auch seine eigenen Pferde zur Verfügung gestellt, die ich dann auf Bundeschampionaten, auf beim Westfalenwappen, beim Optimum und so weiter vorgestellt habe. Das ging dann relativ früh los. Dann habe ich mein Abitur gemacht. Der Weg war eigentlich so ein bisschen anders vorgesehen von meinen Eltern. Ich komme aus einer Arztfamilie und die wollten dann auch gerne, dass ich dann Medizin studiere. Da habe ich auch mit geliebäugelt, aber damals hat dann der Johann Hinnemann maßgeblich dazu beigetragen, dass ich dann die Ausbildung zur Beraterin bei ihm gemacht habe. Dann habe ich dann 3 Jahre meine Ausbildung da gemacht, nee, 2 Jahre. Ich konnte verkürzen wegen meines Abiturs. Habe dann zu Hause den Betrieb selbstständig geleitet und habe dann meine Meisterprüfung gemacht mit 23 Jahren.
Ja. Und das war für deine Eltern dann okay?
Das war für meine Eltern total okay, weil mein Vater, wie gesagt, meine Familie war dann sehr, ist ja von Anfang an sehr pferdeaffin gewesen. Und was ich sagen muss, durch das Aufwachsen mit dem Pferd im Stall, also viel mehr im Stall als ja irgendwo anders, hat man ja ganz früh gelernt, das Pferdeverhalten zu verstehen. Mhm. Also wo sich jetzt heute Leute mit beschäftigen, Pferdesprache zu verstehen und aus wissenschaftlicher Perspektive zu erforschen, da bin ich mit groß geworden. Und das ist einfach das, was ich heutzutage manchmal vermisse bei vielen jungen Reitern, dass sie einfach so das natürliche Gefühl für das Pferd nicht haben oder nicht erfahren durften. Das kann man den Kindern auch zum großen Teil gar nicht mehr vorwerfen, weil sie nicht halt mit dem Pferd aufwachsen, so wie viele in meiner Generation damals noch. Weißt du, zum Beispiel, ein gutes Beispiel, wir hatten damals die Deckstation Heidhausen in Goch, das war so eine Ableger-Deckstation vom Landgestüt Warndorf. Und da war zum Beispiel auch der Hengst Romadur 2, der ja maßgeblich auch die westfälische Zucht mit beeinflusst hat, stationiert. Und dann gab es ja damals nur den Natursprung. Künstliche Besamung gab es ja noch nicht. Und ich war damals 3 oder 4 und bin da mit meiner Mama und der Stute, die dann dem Hengst zugeführt werden sollte, zur Deckstation gefahren. Und Romadur 2, der war nicht besonders interessiert am Deckgeschäft, das hat immer ewig lang gedauert. Und weil ich da nicht so lange im Auto warten konnte, hat meine Mama, so klein wie ich war, mich auf diese Haferkiste in der Deckstation gesetzt. Und dann habe ich mir ganz in Ruhe das Geschehen da vor Ort angeguckt. Das hat man mir sachlich und respektvoll alles erklärt, was da vonstatten ging. Aber das sind alles so Sachen, da bin ich mit groß geworden und habe damals schon verstanden, warum Hengste sich in solchen Situationen so verhalten, warum Stuten sich so verhalten, warum, also man hat einfach ein Gespür für das Verhalten des Pferdes. Oder, sag ich mal, dann mit 12 Jahren, dann sind wir zum Bundeschampionat gefahren. Mein Papa hat eine Stute aus unserer eigenen Zucht qualifiziert gehabt. Das war 1985 in Donaueschingen. Sind wir mit so einem alten LKW losgefahren, vorne im Führerhaus war kein Platz mehr. Und dann hat meine Mama mir da mit Strohballen hinten bei den Pferden so eine kleine Sitzgelegenheit gebaut. Und dann habe ich dann schon während der Fahrt das Verhalten des jungen Pferdes studiert. Wie es dann denn jetzt, sage ich mal, diese ganze lange Strecke verkraftet hat. Und einfach, das sind so, weißt du, nur so Beispiele. Dann du lernst einfach, mit dem Pferd umzugehen. Und ich brauche jetzt nicht lange ein Pferd anzuschauen. Ich sehe mit einem Blick, ob es dem Pferd gut geht, ob der jetzt gerade gestresst ist oder ob der nicht will oder kann. Oder das ist einfach, hat man ja so mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen. Und das ist halt, finde ich, im Umgang mit dem Pferd ein großer, großer Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja heute, was du erzählst von deiner Reise, unvorstellbar.
Ja, ne, das sind LKW sitzen. Oder dass man, heutzutage haben die Kinder irgendwie ein iPad, sitzen da im Auto und warten, aber die kriegen gar nichts aktiv von dem ganzen Geschehen mit. Oder man hat dann Bedenken, dass das vielleicht eine traumatische Erfahrung für so ein Kind, also überhaupt nicht. Oder dass man dann, dass das hinten im Pferdeabteil mitzufahren, das ist ja, kommt heute fast. Aber wisst ihr, das war früher einfach ja normal, da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht, aber gleichzeitig hat man halt sehr viele wertvolle Erfahrungen sammeln können, die man
mit den Pferden.
Ja, die man heute einfach nicht mehr so, ja.
Wie ging es denn nach deiner Meisterprüfung dann weiter? Du hast ja auf deinem beruflichen Weg auch verschiedene Stationen dann gehabt auf deinem Werdegang. Welche Stationen haben dich da besonders geprägt?
Gut, also in meiner frühesten Jugend war dann auch mal, wie angesprochen, der Christian Jansen, der war Deckstellenleiter der Deckstation Haidhausen. Der hat mit mir stundenlang Sitzübungen an der Longe gemacht, hat mir beigebracht, ich hatte Probleme im Leichtarm. Also das waren wirklich die Anfänge, das waren Christian Jansen, das war mein erster Reitlehrer, der war natürlich geprägt durch Herrn Philipp zum Beispiel, den kennt ihr alle nicht mehr oder viele von euch, die zuhören, das waren richtige Ausbilder am Landgestüt Warndorf, die haben die klassische Reitlehre, also wirklich verinnerlicht, dass mit den Grundsätzen bin ich dann groß geworden. Dann, als ich so 13, 14 war, 15 mit dem Ponyreiten, dann ging es bei uns im Verein, im Reitverein weiter. Dann haben wir diese ganzen klassischen Geschichten mit goldene Schärpe, mit Vielseitigkeit, mit Abteilungs-, das habe ich alles so durchlaufen, wie gesagt, und immer wieder die jungen Pferde meiner Eltern da mit angeritten. Ich habe bestimmt, also, ich sag mal, junge Pferde angeritten von roh an, 200 oder sowas im Schnitt, nachher auch noch in meiner Selbstständigkeit zu Hause. In einem Jahr weiß ich ganz genau, wie ich 50 Pferde angehen. Also das sind so. Und dann, wie gesagt, aus dieser, jetzt schwenken wir so ein bisschen hin und her, dann habe ich dieses bessere Dressurpferd bekommen, bin zu Hinnemann gegangen. Da war natürlich Johann Hinnemann ja über Jahre ein maßgeblicher Ausbilder. Der ist ja nun auch Reitmeister, ganz eng der klassischen Reitlehre verbunden. Und der sitzt wirklich tatsächlich immer noch so ein bisschen, ja, so gesponnen manchmal auf meiner Schulter, wenn ich reite. Und seine Worte klingen einfach so. Das ist so die Basis meines reiterlichen Handelns und Tuns nach wie vor. Und dann nach der Ausbildung bin ich dann tatsächlich auch angefangen, in Westfalen Auktion zu reiten. Aber ich glaube, auch das ist nachher noch so eine Frage, die
können,
da auf uns zukommt.
Können wir auch jetzt schon zukommen.
Gut, und dann habe ich, das werden wir gleich weiter besprechen mit dem Auktionsreiten, dann meine Meisterprüfung, dann habe ich auch schon relativ früh geheiratet und Ulf kennengelernt, dann sind wir gemeinsam zu Kasselmann gegangen und da gab es natürlich auch gute Ausbilder, Insa Hansen, Bianca und Uli. Dann 19 Jahre gearbeitet, immer vermehrt mit dem Fokus ja auch auf Jungpferdeausbildungen und dann den angestrebten Handel und Verkauf. Habe in der Zeit aber auch schon Hengste der Deckstation Schockemühle geritten und dann, nachdem wir zu Helgstrand gewechselt sind, war der Fokus auch natürlich vermehrt auf das Ausbilden junger Pferde und dann hinsichtlich der Vermarktung, aber auch, wie gesagt, das Ausbilden der guten Dressurhengste, die dann auch längerfristig da blieben und ja. Ne? So, und jetzt bin ich im Moment selbstständig und bilde immer noch sehr, sehr gerne junge Pferde aus, aber auch mittlerweile gerne junge Reiter und nehme die an die Hand und
gibst dein Wissen der letzten Jahre weiter.
Das macht unheimlich viel Spaß.
Du hast es kurz angesprochen, die meisten wissen, dass du Ausbilderin, Dressurreiterin bist, aber dass du auch mal Auktionsreiterin bei uns am Westfälischen Pferdestammbuch warst, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Erzähl doch mal, was du in dieser Zeit mitgenommen und erlebt hast. Wie war das damals?
Das war ungefähr 1995, 96, in diesen Jahren 93, 94, also so in diesem Rahmen, da war Bernd Richter noch Auktionsleiter. Dr. Maharens hat das damals geleitet, Dr. Bornemann, das war so eine ganz tolle Truppe. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, weil das war dann auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Nach meiner Ausbildung haben mir viele westfälische Züchter Pferde schon vor der Auktion zur Ausbildung gegeben. Die hatte ich dann für mehr, also sage ich mal 3-4 Monate, mit dem Ziel, dann auch wirklich das Pferd bei der Auktion vorzustellen. Damals war es noch etwas schwieriger, ein Pferd für die Elite-Auktion zugelassen zu bekommen. Das war dann auch schon mal so ein kleines Elite-Prädikat. Und dann kannte man die Pferde halt in- und auswendig, weil man sie ja schon längere Zeit geritten hat, hat sie dann während der Auktionszeit begleitet. Die Auktionszeit hat damals auch noch deutlich länger gedauert, als sie heute dauert.
6 Wochen waren das, glaube ich,
das früher. Waren 6 Wochen früher. Und das war immer eine ganz, ganz tolle Zeit. Also wie gesagt, meine Selbstständigkeit damals fand in Goch statt, auf dem elterlichen Betrieb. Und dann bin ich immer nach Münster gefahren und habe das dann da wirklich gerne, sehr, sehr gerne gemacht. In der Auktionszeit hatten wir ein ganz tolles Team und tollen Zusammenhalt. Und ja, es war immer so ein Highlight. 2-mal im Jahr die Elite-Auktion im Frühling und im Herbst. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wie konntest du das managen mit noch einem eigenen Betrieb zu Hause? Das ist ja beides sehr zeitaufwendig, auch mit der Fahrt
dann
noch.
Ja, das habe ich dann meist so gemacht, dass ich dann das immer so nachmittags eine Nacht in Münster geblieben, dann morgens wieder die Pferde in Münster geritten und dann wieder nach Hause gefahren. Also es war viel Fahrerei, es war aber zu machen, das waren 150 Kilometer. Die wurden dann auch immer sauber abgerechnet. Und ja, das war toll, also es war wirklich toll. Und da habe ich dann auch, da bin ich der Auktion geritten, das weiß ich ganz genau, dann kam auf einmal ein mir unbekannter junger Mann um die Ecke und hat mir seine Visitenkarte gegeben und hat gesagt, hast du nicht mal Lust, für den Hannoveraner Verband Auktion zu halten? Und ich wusste gar nicht, wer das war und worum es ging und Hannoveraner Auktion und so weiter und so fort. Und das war dann mein lieber Ulf, der damals da zu Besuch war. Also es war dann auch irgendwie Fügung und Schicksal. Ja, keine Ahnung. Es hatte auf jeden Fall.
Der dich dann quasi abgeworben hat.
Genau, der wollte mich dann abwerben. Ist ihm dann deutlich später dann auch gelungen. Dann habe ich einmal in Pferdenauktion geritten, weil ich mich dann damals bei Holger Finken auf meine Meisterprüfung vorbereitet habe. Und Ulf und ich, wir damals schon einmal das Zusammenleben erprobt haben, weil die Distanz zwischen Pferden und Goch dann doch eine größere war und wir irgendwann gesagt haben, so, jetzt wollen wir es mal probieren. Ja.
Die Auktionen haben sich ja nicht nur in der Dauer der Auktionszeit verändert, sondern generell ist ja heute eine Reitpferdeauktion eine ganz andere, als es damals noch war, wie du es erlebt hast. Wie hast du denn diesen Umbruch und Wandel erlebt, auch jetzt von normalen nur Live-Auktionen zu on-live? Wie schätzt du da diese Veränderungen ein?
Ja, also diese Veränderungen, die wir jetzt gerade in den letzten Jahren erleben, ist natürlich darauf zurückzuführen, dass viele, viele Pferde direkt vermarktet werden jetzt. Die Leute haben, damals, als ich da diese Auktion geritten, da gab es noch keine Handykameras, wo die Leute mal eben schnell irgendwo ein Video gemacht haben von ihrem Pferd. Da gab es noch keine sozialen Medien. Das war eine komplett andere Zeit. Und dieser Umbruch, der fand so rasant schnell statt, dass man jetzt zurückblickend eigentlich sagen kann, boah, das hat einen total erschlagen, das ging rasant schnell. Wie gesagt, früher war ein Pferd zur Elite-Auktion zuzulassen eine Auszeichnung. Das war nicht so einfach. Also das musste schon eine gewisse Grundqualität haben. Und heutzutage gibt es so viele Vermittler, die durch die Gegend fahren, im Auftrag von Kunden junge Pferde suchen. Dann habe ich das Gefühl, dass auch die extrem gestiegene Fohlenvermarktung, das Vermarkten von Fohlen über eure Auktionen oder egal, nicht nur über eure, sondern über die Verbände, natürlich, dass das Fohlen aus den Aufzuchtstellen, aus den Züchternstellen ja schon herausreißt. Ja, die Vermarktung ist eine andere. Die Pferde stehen dann nachher nicht mehr oder in den meisten Fällen nicht mehr für die Vermarktung als Reitpferd zur Verfügung. Und wenn man jetzt mal betrachtet, wie viele Fohlen ihr ja, ich kann keine genaue Zahl nennen, du kannst mir das wahrscheinlich viel.
So rund 400.
Ja, und die, das sind ja alles Pferde, die nachher nicht mehr der Reitpferdevermarktung zur Verfügung stehen. Mhm. Und das, denke ich, ist auch nicht, ja, man mag es als Problem bezeichnen, aber wenn man jetzt als Reitpferdevermarkter, als Verbandsmensch gerne eine Reitpferdeauktion auf die Beine stellen möchte, muss, dann muss man natürlich nach Gründen suchen. Und einer dieser Gründe ist, wie gesagt, die gesteigerte Fohlenvermarktung und auch die Direktvermarktung der Züchter, die natürlich gerne die Kosten sparen und das dann lieber in Ausbildungsstelle investieren oder in große Vermarktungsstelle, wo sie dann ihr Pferd hinbringen. Ja, es hat sich deutlich, deutlich gewandelt, das ganze System.
Glaubst du, dass das Konzept Auktion noch Zukunft hat?
Gut, wir wissen jetzt im Moment alle, dass die Zeiten gerade so ein bisschen stürmisch sind. Auch die wirtschaftliche Gesamtlage ist ja nicht so einfach. Und in solchen Zeiten findet dann ja häufig eine Rückbesinnung auf die Verbände wieder statt. Ich sehe das auch als Chance. Die Chance müssen die Verbände dann auch nutzen. Es muss natürlich auch seitens der Verbände dann sichergestellt werden, dass guter Beritt zur Verfügung steht, dass die Pferde gut gemanagt werden, dass Vermarkter vor Ort sind, die Kunden ansprechen, die das passende Pferd dem passenden Kunden dann auch wirklich schmackhaft machen. Ja, ich denke, dass die Verbandsvermarktung auch von Reitpferden nach wie vor eine Rolle spielen wird, muss, weil es ja auch irgendwo für euch ein Aushängeschild ist. Und so eine Verbandsauktion hat ja auch riesengroße Vorteile, wenn du da als Kunde sitzt, du suchst ein 4-, 3-, 4-, 5-jähriges Pferd, hast da eine breite Auswahl, du weißt, dass von allen Pferden erstmal irgendwo ein passender TÜV vorliegen muss. Du kannst die Pferde zweimal probieren, du kannst sie ja die dreimal nochmal auf dem Video anschauen und kannst sie vergleichen miteinander. Das hast du nicht überall. Und dann auch wenn nachher Fragen sind, die der Verband hilft dir beim Transport. Und ich will jetzt hier nicht die Werbetrommel. Ich bin jetzt auch kein bezahlter Gesprächspartner. Man möge mich hier nicht falsch verstehen. Ich verkaufe ja auch gerne Pferde aus meinem eigenen Stall. Aber nach wie vor schlägt da auch immer noch ein Herz in meiner Brust für die Verbandsauktionen, weil ich da auch große Vorteile halt drin sehe.
Man muss als Kunde einfach auch nicht so weit durch die Republik fahren, um die Pferde zu
sehen. Genau, ja.
Du hast ja als Auktionsreiter dann die verschiedenen Pferde immer so ein kleines Stück auf ihrem Ausbildungsweg begleitet. Wie hat denn diese Zeit deinen Blick auf die Ausbildung von jungen Pferden geprägt oder nicht nur die Zeit als Auktionsreiter, generell dein Lebensweg? Und was fasziniert dich da auch heute noch an der Ausbildung von Dressurpferden?
Wie gesagt, ich bin ja damit aufgewachsen, junge Pferde aufwachsen zu sehen, die ersten Schritte unter dem Sattel mit ihnen zu machen, so viele erste Mal mit einem Pferd sozusagen durchzumachen, das erste Mal aufzusitzen, das erste Mal zum Turnier zu fahren, das erste Mal mit einem anderen Reiter zu erleben, das ist immer nach wie vor noch eine Sache, die ich mit Herzblut mache und auch dieses Gefühl zu haben, dass das Pferd dir mehr und mehr vertraut, dem Reiter, und diese Fortschritte, die ein junges Pferd macht, sind ja deutlich schneller oder größer als so ein älteres, ausgebildetes Pferd, das du im Grunde jeden Tag durchgymnastizieren musst, damit er schön locker bleibt und was weiß ich, und versuchst da das Feintuning immer noch wieder zu verbessern. Aber die Fortschritte, die du als Ausbilder von jungen Pferden machst, ja, die sind einfach, ja, herzerfrischend. Und was hat sich geändert, war auch die zweite Frage, richtig? Es hat sich halt dahingehend verändert, dass sich unsere Gesellschaft einfach auch in den letzten Jahren verändert hat. Das ist jetzt auch kein Novum, dass es alles technischer wird, dass das Grundverständnis, die Grundhaltung der Menschen dem Tier im Allgemeinen, nicht nur dem Pferd, aber auch Hund, Katze, Huhn, Pferd, dass die Menschen ein anderes Verständnis für die Tiere haben und dass wir immer mehr in der Kritik stehen und dass wir das Pferd ja als Sportpartner wenn man das jetzt mal so darstellen will, ausnutzen würden und so weiter. Das sind ja so Ansätze, die man gerade in den sozialen Medien ja auch immer wieder sieht. Für mich ist es nach wie vor kein Sportpartner, sondern einfach das Pferd ist ein Lebensgefährte, ein Lebenspartner. Also die begleiten mich ja schon von Anfang an und ich kann mir auch schlecht ein Leben ohne Pferde vorstellen. Da geht es nicht um Erfolg, da geht es nicht um finanziellen Erfolg, um Wirtschaftlichkeit, sondern einfach auch um eine Lebensform. Und ja, und das muss man den Menschen halt, die das nicht so kennen oder auch nicht mehr so verstehen, irgendwie versuchen klarzumachen, dass man das nicht aus Egoismus oder was weiß ich oder Selbstdarstellung betreiben will, sondern ja, dass man ein Pferd ab und zu auch mal verkaufen muss. Und das ist ja auch unserem Berufsstand geschuldet, dass wir da nicht, ja, wir müssen ja irgendwo auch unseren Lebensunterhalt bezahlen.
Kommen wir doch mal ein bisschen konkreter jetzt auf wirklich die Pferde zu sprechen. Wenn man jetzt von einem guten Pferd redet, hat ja jeder vielleicht auch ein bisschen eine verschiedene Ansicht dazu, was ist ein gutes Pferd, was ist für mich ein gutes Pferd, was ist für jemand anderes ein gutes Pferd. Wie definierst du denn für dich ein gutes Pferd?
Ein gutes Pferd gibt es in vielen verschiedenen Formen. Und es gibt ja auch nicht das perfekte Pferd oder das beste Pferd. Es gibt ein gutes Pferd. Ein gutes Pferd, ein Kriterium für ein gutes Pferd ist, kann ich dir jetzt, das ist auch jetzt nichts Neues, wenn ich jetzt anfange von drei überdurchschnittlich guten, korrekten Grundgangarten, gutem Exterieur, gutem Typ, gutem modernen Erscheinungsbild. Was für mich das gute und das bessere Pferd einfach auszeichnet, ist die Rittigkeit und der Wille, mit dem Reiter zu agieren und mit dem Reiter zu lernen und nicht gegen den Reiter zu arbeiten. Und das ist in unserer heutigen Zucht immer mehr der Fall. Also, dass die Pferde einfach leistungswilliger sind, dass ihnen viele Dinge leichter fallen, dass die Pferde sensibler sind, dass sie schneller verstehen, dass sie ja dem Reiter einen Gefallen tun wollen. Das ist alles viel, viel besser geworden, ja. Aber wie gesagt, die Rittigkeit und der Leistungswille sind für mich vorrangig entscheidend, ob es ein gutes oder nicht so ein gutes Pferd.
Und wenn du jetzt anfängst, Pferde auszubilden oder früher, als du noch viel Pferde angeritten hast, du siehst sie vorher ohne Sattel noch an der Longe, ab wann erkennst du denn dann wirklich das Potenzial? Wenn du sagst, die Rittigkeit, die Leistungsbereitschaft, wenn du die ersten Male drauf sitzt oder dauert es länger?
Ja, das geht ja, das ist ja, dann sprichst du auch so ein bisschen zum Beispiel die Selektion bei den Körungen an. Also da siehst du ja auch das Pferd nur im Freilaufen oder auch an der Longe, da kannst du ja schon ein bisschen mehr erkennen. Das ist einfach, wie gesagt, wenn du dich schon so lange mit dem Pferd beschäftigst, erkennst du einfach Körpersprache von dem Pferd. Also ob das Pferd jetzt ein gelassenes Pferd ist, ob er die Dinge, die da neu auf ihn einstürzen, mit einer gewissen Gelassenheit hinnimmt oder ob es ein nerviges Pferd ist, das da völlig aus der Fassung gerät, weil es das alles sehr befremdlich findet und nervig wird. Dann kommt dazu, ob es von Natur aus eine Rückenschwingung hat, ob es von Natur aus eine Bergauftendenz hat, ob es von Natur aus die Gelenke der Hinterhand beugen will und Last aufnehmen will. Das sind alles so entscheidende Kriterien. Ob es Balance hat in den Wendungen, das erkennst du alles im Freilaufen oder an der Hand oder auch dann noch an der Longe. Die Rittigkeit an sich, die Anlehnung, die Reaktionsschnelle, das Abwarten, was der Reiter von einem will, das erkennst du halt erst alles unter dem Reiter. Aber trotzdem, finde ich, erkennst du auch schon viele Dinge im Freilaufen und an der Longe.
Und würdest du sagen, dass du dann, wenn du die Pferde angeritten und angearbeitet hast, schon dreijährig erkennst, wo der Weg mal hingehen kann?
Gut, ob das nachher das dreijährige Pferd, vierjährige Pferd, dass dir ein super Gefühl gibt unter dem Reiter, dass das von seiner Anlage Top-Grundgangarten hat, dass eine schöne Anlehnung hat. Ob jedes Pferd, dass dir das Gefühl gibt, das Potenzial hat, ein Grand Prix-Pferd zu werden, das sind ja nachher noch andere, ganz andere Dinge, die darüber entscheiden. Dazu kommen dann natürlich auch körperliche Belastbarkeit, Härte, Belastbarkeit auch, was der Umgang mit verschiedenen Situationen, mit neuen Situationen ist. Dann auch das, ob das Pferd, weißt du, genügend Geist und Temperament hat, um nachher auch die höchsten versammelnden Lektionen zu erlernen. Das kann man 3- und 4-jährig nicht zu 100% sagen, aber du kannst schon vom Gefühl her sagen, das wird ein Top-Pferd, ja, so, ja.
Und wie viel zählt dann noch die Ausbildung oder der Mensch, der das Pferd dann betreut?
Alle reden ja immer vom zukünftigen Grand Prix-Pferd und dass wir zu wenig Grand Prix-Pferde haben. Und so. Aber das allein liegt darin begründet, dass wir auch nur noch eine begrenzte Anzahl an Grand Prix-Ausbildern haben. Also es ist kein Grand Prix-Pferd von Natur aus ein Grand Prix-Pferd. Es hängt immer davon ab, ob das talentierte, gute Pferd in einen Stall kommt, in dem es auch die Möglichkeit hat, als Grand Prix-Pferd ausgebildet zu werden. Wenn da kein Grand Prix-Ausbilder ist, kann auch das talentierteste Pferd nicht ein Grand Prix-Pferd werden. Also das verstehen ja immer so viele irgendwie falsch und sagen, ja, wo sind denn die ganzen Grand Prix? Und das ist ja auch häufig so, dass viele, viele hochpreisig verkaufte junge Pferde dann in Hände kommen. Dann sind es häufig Juniorenpferde, wo die Eltern bereit sind, sehr viel Geld auszugeben oder im Ausland irgendwo landen, wo sie leider nicht die Chance bekommen, als Grand Prix-Pferd ausgebildet zu werden. Ja, es spielen so viele Faktoren da eine Rolle, welchen Weg ein Pferd einschlägt und wie weit es dann ausgebildet wird.
Die Ausbildung, das ist ja auch gerade in den jungen Jahren von den Pferden ein großes Thema. Und Anfang des Jahres hatte die FN, jetzt Pferdesport Deutschland genannt, Vertreterinnen und Vertreter aus ganz verschiedenen Bereichen hier aus der Pferdebranche zu einem Jungpferdegipfel eingeladen nach Warendorf. Und hier ging es dann auch um die Frage, wie die Anforderungen denn an dreijährige Pferde gestaltet sein müssen, damit diese pferdegerechte Ausbildung erfahren und nicht überfordert werden. Und im selben Zuge wurden dann ja auch die Anforderungen der Reitpferdeschampionate auf dem Bundeschampionat nochmal etwas überarbeitet und angepasst. Und du warst auch eine dieser Vertreterinnen, die in Warendorf dabei war und da zur Entscheidungsfindung beigetragen hat. Was war denn der konkrete Auslöser überhaupt, dass diese Diskussion hier angestoßen wurde und dieser Jungpferdegipfel stattfand?
Gut, ich reite jetzt aktiv oder nehme am Bundeschampionat als Teilnehmer teil seit 1900, wie alt bin ich jetzt? Warte mal, 73 geboren, also mit 15, 16, seit 1988. Also es geht jetzt langsam auf die 40 Jahre Teilnahme Bundeschampionat zu. Reite seitdem auch schon immer dreijährige Pferde beim Bundeschampionat. Das war früher nie das Thema. Also es stand nie irgendwie in der Kritik, dass dreijährige Pferde am Bundeschampionat teilgenommen haben. Dass diese Entwicklung, dass das in Kritik gerät, also ich sag mal, das geht ja so seit 10, 12 Jahren, da hat es langsam angefangen. Das geht auch so ein bisschen einher mit den sozialen Medien, wo sich dann vermeintliche Influencer oder aber auch, ja, das muss man ihnen auch ankreiden, vermeintliche Fachblätter unseres Reitsports, Journalisten, die Frage gestellt haben, ja, ist das Pferd dreijährig in der Lage? Es gibt bei den dreijährigen Pferden riesengroße Entwicklungsunterschiede. Und früher hat man das einfach für sich entschieden, das dreijährige Pferd, dieser Dreijährige ist nicht bereit, der ist noch in der Entwicklung stehend, da tut man dem jetzt keinen Gefallen, den hat man dann einfach auch zu Hause gelassen. Dann gab es oder gibt es natürlich dreijährige Pferde, die können die Anforderungen des Bundeschampionats ganz locker und ohne großes Aufsehen erfüllen. Und dass man jetzt Dreijährige ständig überfordert da beim Bundeschampionat hat rumtraben sehen, das erschließt sich mir nicht. Wenn man jetzt mal die Bundeschampionatsentwicklung so ein bisschen verfolgt, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, Britta. Früher gab es die Mindestleistung noch. Kennst du die noch?
Nein.
Okay. Also, Das ging los auf Landeschampionatsebene, Westfalen-Wappe oder Westfalen-Wappen-Optimum oder auch überall. Zumindest um sich für die Bundeschampionate schon zu qualifizieren, musstest du neben dem Absolvieren einer Reitpferdeprüfung, damals noch Materialprüfung genannt, eine Mindestleistung absolvieren. Und bei dieser Mindestleistung musstest du eine bestimmte Wegstrecke im Trab, Schritt und Galopp in einer vorgegebenen Zeit absolvieren.
Das klingt auf einer Vielseitigkeit.
Ja, auf einer Rennbahn. Und nicht mit Kappe oder so, nee, mit Zylinder und Melone, weil wir haben damals ja auch das dreijährige Pferd ja nicht mit Kappe oder Helm drin, sondern mit... Und dann bist du da im Affenzahn über diese Rennbahn geritten. Und am Westfälischen Versum, dann gibt es ja diese Rennbahn. Mhm. Da sind wir dann da wirklich, dann waren diese Trab-, Schritt- und Galoppstrecken abgesteckt. Da bist du da über die Rennbahn gefetzt. Ich muss mir nochmal so ein bisschen darüber Gedanken machen, warum man das eigentlich gemacht hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein groß galoppierendes Pferd hast mit großem Galoppsprung, schön nach oben galoppierend in einem normalen Arbeitstempo, dann bist du tatsächlich durch diese Mindestleistung gefallen. Also du musstest schon Vollgas geben und das hat das dreijährige Pferd. Also du hast erst diese Materialprüfung gehabt, dann hast du diese Mindestleistung absolvieren müssen und dann zum Finale nochmal vorm Schloss jetzt reden wir über das Optimum oder Westfalen war, vorm Schloss dann nochmal eine abschließende Materialprüfung reiten müssen. Und das waren Anforderungen teilweise an die dreijährigen Pferde. Und da gab es auch noch keine vorgeschriebenen Aufgaben. Also da war nicht jetzt nur eine Seite dritte verlängern, sondern da bist du teilweise, also bis die Richter dann ihr Urteil gefällt haben, ganz schön lange im Kreis getrabt und galoppiert. Und dann hast du auch noch die Gebäudebeurteilung gehabt. Also das waren Anforderungen, das war für die Dreijährigen teilweise schon viel. Und dann hat man das ja nach und nach wirklich zurückgeschraubt. Dann gab es die Mindestleistung nicht mehr. Dann sind wir nach Warndorf ja mit den Bundeschampionaten umgezogen. Und dann hat man noch, zu Anfang musstest du dann diese Materialprüfung reiten, die dann so ein bisschen variiert ist, je nach Länge und je nachdem, wie lange die Richter gebraucht haben, bis sie dann zu ihrer Urteilsfindung kamen. Und dann bist du aus dem Viereck raus und dann musstest du nochmal in forscherem Tempo um das Viereck rumreiten. Und dann irgendwann hat man beschlossen, so jetzt mal lassen wir das mit der Mindestleistung mal sein. Und dann hat das nächste war, dass es dann festgelegte Aufgaben gab. Das hat der Dr. Carsten Munk und seine Richtertruppe, die haben da super tolle Aufgaben für die jungen Pferde konzipiert. Also dann bist du nur noch zweimal geritten in dieser wirklich entschärften Art und Weise. Und dann gab es noch die Gebäudebeurteilung. Und jetzt kam ja die Kritik, dass das alles zu viel ist für die Dreijährigen. Und deswegen gab es ja jetzt nun diesen Jungpferdegipfel, wo wir uns getroffen haben. Und haben da auch, glaube ich, eine gute Lösung gefunden, dass die Dreijährigen jetzt nur noch einmal beim Bundeschampionat eine Prüfung absolvieren müssen. Und dass man halt dieser Kritik, die da im Raum steht, dass man den Leuten zugehört hat und dass wir trotzdem der Meinung sind, dass ein dreijähriges Pferd unter dem Sattel präsentiert werden kann, je nach Reifegrad. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Lösung.
Für die Vierjährigen wurde es ja auch verändert. Die gehen jetzt auch an eine Dressurpferde A im Finale.
Ja.
Was hat dazu geführt, dass diese Sache verändert wurde?
Auch das ist so ein bisschen so eine Angleichung an den internationalen Standard. Es gibt oder gab, jetzt im Moment gibt es das in Pferden nicht, dieses vierjährigen Championat im Rahmen der Weltmeisterschaft. Das sind, finde ich, sehr schöne Aufgaben, dass man nicht nur dann in der Abteilung hintereinander her das Pferd möglichst optimal in seinen Grundgangarten präsentiert, sondern dass man da auch schon mehr Wert legt auf Übergänge, auf wirklich die Ausbildung auch der darauffolgenden Jahre legt. Das ist auch eine Anpassung, finde ich, an das moderne Denken, wie man ein Pferd, Dressurpferd heutzutage ja schonend ausbilden sollte. Und das ist eine schöne Anpassung.
Noch dazu fällt ja die Beurteilung des Gebäudes aus, also die Pferde werden nicht mehr nochmal einmal gemustert.
Das fällt nicht aus, Britta, sondern das hatten wir uns, also ein Teil dieses Jungpferdegipfels hatte gedacht, das wäre auch eine Anpassung, dass man sagt, das sind zukünftige Dressurpferde, das ist keine Art der Zuchtselektion. Auch die 5- und 6-jährigen Pferde werden ja nicht mehr beim Bundeschampionat ohne Sattel dargestellt, sondern werden dann nur unter dem Reiter dargestellt. Ich verstehe auch die Beurteilung eines Pferdes ohne Sattel an der Hand eher als eine Zuchtselektion, als die Beurteilung eines zukünftig guten Dressurpferdes. Also für mich ist diese Gebäudebeurteilung nicht so relevant, aber es gab tatsächlich Stimmen, die halten nach wie vor die Gebäudebeurteilung für sehr wichtig. Und jetzt hat man so einen Kompromiss versucht zu finden, dass die Pferde beim Bundeschampionat in einer gesonderten Prüfung vor der Präsentation unter dem Sattel
nochmal präsentiert werden,
genau.
Was aber wegfällt, ist der Fremdreitertest.
Ja.
Richtig.
Ja.
Für Dreijährige war der ja schon länger nicht mehr und jetzt auch für Vierjährige nicht mehr.
Ja, ich fand nach wie vor ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben wir Fremdreitertests in Warndorf erlebt. Das haben dann zum Beispiel Hubertus Schmidt. Das waren immer noch zwei Fremdreiter, Hubertus Schmidt und Johann Hinnemann. Oder das waren top Dressurausbilder, die dann wirklich die Pferde angefühlt haben, auch schon mal bei dem etwas reiferen vierjährigen Pferd, wenn sie gefühlt haben, auch schon mal Versammlungsmöglichkeiten abgefragt haben und so weiter und so fort. Und heutzutage ist das so ein bisschen in den letzten Jahren, dieser Fremdreitertest, ist das so ein bisschen wischiwaschi gewesen. Also es war dann immer meist eine junge Dame, die hat dann vor aller Augen dann die jungen Pferde reiten dürfen und beurteilen müssen. Das war so ein bisschen, fand ich, dann nur noch oberflächlich und um dann halt den jungen Pferden zusätzlichen Stress zu nehmen und das Verbleiben auf dem Viereck zu verkürzen, hat man gesagt, okay, dann lass uns doch diesen Fremdreitertest dann streichen. Und da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit.
Du hast ja von vielen Veränderungen jetzt über die letzten fast 40 Jahre, wie du das Bundeschampionat erlebst, schon berichtet. Was meinst du denn, wie geht es in der Zukunft weiter? Glaubst du, dass sich das Format Bundeschampionat und auch gerade diese Championate für Drei- und Vierjährige in der Zukunft noch halten wird?
Ich bin mir ganz sicher, dass wir das Bundeschampionat erhalten müssen, weil es ist ja auch irgendwo eine Orientierung und ein Leitfaden für unser Ausbildungssystem der Pferde in Deutschland. Leute müssen sich irgendwo dran orientieren und auch wir Reiter und Ausbilder haben die wichtige Aufgabe vorzugeben, wie wir unsere Pferde da zu präsentieren haben. Aber auch die Richter müssen klare Signale setzen, was ist erwünscht und was ist nicht erwünscht. Und das, finde ich, ist in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelungen. Wir müssen halt alle aufpassen, dass wir diese Jungpferdeschiene nicht so abspalten von der Grand Prix, sage ich mal, Topsport, gehobene Sportschiene. Das eine, die Jungpferdeausbildung, ist ja tatsächlich die Basis für den gehobenen Sport. Und da immer so einen riesen Graben zu ziehen, ja, das sind die Jungpferdeausbilder und das sind die höheren Ausbilder, das ist für mich ja nicht verständlich. Also, weil wenn wir keine guten Jungpferdeausbilder mehr haben, die wir dann auch vermeintlich verlieren, weil es dann keine Bundeschampionate, keine Leitlinien, also da geht die Kontrolle auch über die Jungpferdeausbildung so ein bisschen verloren. Ein junges Pferd muss ja nicht am Bundeschampionat teilnehmen. Es kann am Bundeschampionat teilnehmen. Es ist ja eine Leitlinie und sendet Signale für die Ausbildung im Lande aus. Und das ist für mich wirklich, wirklich wichtig und auch eine Herzensangelegenheit, dass das so bleibt, weil ohne Jungpferdeausbildung, wie gesagt, kein Topsport. Wenn man jetzt auch mal schaut, die Monika Teodorescu in ihrer Mannschaft, Dressurmannschaft für Aachen, da sind ist Bluetooth, den habe ich 3-, 4-, 5-jährig im Finale Bundeschampionat geritten. Wendy, das ist ein Pferd, die hat in Dänemark ihre Jungpferdeausbildung genossen. Die hat jedes Championat, was es in Dänemark gab, als Jungpferd mitgemacht. Und das sind ja nach wie vor ihre Leistungsträger. Und die sind ja auch durch diese ganze Schule sozusagen gegangen und haben dadurch auch viele positive Erfahrungen gemacht. Und ein junges Pferd, das sich beim Bundeschampionat, positive Erfahrungen sammeln kann, hat ja auch eine tolle Chance, ein tolles Grand Prix-Pferd zu werden. Also das muss man auch nach wie vor immer wieder in den Fokus stellen. Und das fehlt mir auch so ein bisschen seitens der FN, dass sie sagt, hey, das ist unsere Schmiede für die zukünftigen Championate und hier werden die guten jungen Pferde gesichtet und der Welt präsentiert. Und da würde ich mir dann auch immer seitens der FN so ein größeres Ausrufezeichen nochmal hintersetzen wollen, dass sie sagen, hey, das sind die Bundeschampionate, das sind unsere guten jungen Pferde. Und das, ja, das ist in den letzten Jahren immer so ein bisschen, ja, leider zu kurz gekommen.
Du sprachst vorhin davon, manche Dreijährige sind bereit für einen Start beim Bundeschampionat, andere nicht. Da haben dann ja Reiter, Trainer und auch Besitzer doch auch eine gewisse Verantwortung gegenüber ihrer jungen Pferde bei der Ausbildung. Aber manchmal ist ja auch doch dann der Druck für Ausbilder und Reiter enorm hoch, das Pferd vielleicht doch zu zeigen, um es vermarkten zu können oder besser vermarkten zu können. Wie meinst du, müssen damit die Reiter und Trainer damit umgehen?
Ich finde gerade diese Diskussion um die Reife der Dreijährigen an Championaten oder Prüfungen teilzunehmen, ist doch für uns Ausbilder eine ganz tolle Diskussion. Also das sind ja auch Argumente, die wir dann immer anführen können, wenn es darum geht, geht das Pferd da, soll das Pferd da gehen, dann kannst du doch als Ausbilder immer sagen, nein, das Pferd ist noch nicht in der Lage. Und diese Diskussion wird jetzt öffentlich geführt. Ich möchte nicht dieses Pferd da reiten, weil es einfach noch nicht reif genug ist. Und dann hast du auch dem Besitzer oder dem vermeintlichen Verkäufer, der das Pferd jetzt in den Handel bringen will, immer wieder ein Argument. Und das ist so eine tolle Situation. Und deshalb finde ich diese Diskussion, dass man sehr, sehr verantwortungsvoll entscheiden muss, ist das Pferd reif genug oder nicht, auch vorteilhaft.
Du bildest nicht nur Pferde aus, sondern jetzt vermehrt auch junge Reiter. Was ist denn, würdest du sagen, das Wichtigste, was du den jungen Leuten in der Arbeit mit den jungen Pferden mit auf den Weg geben kannst?
Das Wichtigste in der Arbeit mit dem jungen Pferd ist, eine gewisse Erfahrung, die man mitbringen muss, um in Situationen, die aufkommen, wo das junge Pferd unsicher ist, das junge Pferd an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, komm, das wird alles gut und einfach auch sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass man das Pferd für den kommenden Weg, den dieses Pferd ja beschreitet, vorbereitet. Also das alles, was das Pferd an guten Erfahrungen sammelt, nimmt es mit, aber auch an schlechten Erfahrungen. Und dass man verantwortungsvoll handeln muss, aber auch gerade das Vertrauen des jungen Pferdes niemals verlieren darf, indem man es vor Situationen stellt, in der das Pferd einfach nicht in der Lage ist, da mit einem guten Gefühl wieder in den Stall zu gehen. Also das ist wirklich die Verantwortung, die man in der Ausbildung junger Pferde hat, aber auch mit jungen Reitern, dass man immer ein Gefühl dafür hat, was geht und was geht nicht. Will das junge Pferd nicht? Kann es nicht? Und das klar zu unterscheiden, ist das jetzt etwas, was das junge Pferd wirklich nicht kann oder will es das nicht? Wenn es das nicht will, dann muss man ein bisschen konsequenter sagen, hey, mein Freund, das geht, ne? Ich sage dir, das geht und dann wird das auch so gemacht. Das ist ja immer so ein schmaler Grat. Oder kann das junge Pferd nicht, überfordere ich es? Und das sind dann halt so die Dinge, die gerade in der Ausbildung von jungen Pferden sehr, sehr wichtig ist. Kann es nicht oder will es nicht?
Ja, Eva, ganz lieben Dank dir für diese ganzen Ausführungen über die Jungpferdearbeit und über dein Leben. Als kleine Abschlussfrage noch, bei aller Weiterentwicklung, die wir jetzt beim Umgang, bei der Arbeit und bei der Ausbildung mit jungen Pferden haben, was sollte sich denn deiner Meinung nach nie verändern?
Nie verändern sollte sich meiner Meinung nach das Gefühl zu dem Pferd. Also, dass wir das aus Freude und aus Passion machen, auch wenn man das beruflich macht, und nie übers Ziel hinausschießt, weil einfach wirtschaftliche Faktoren oder Zwänge einen dazu führen, Dinge zu tun, die dem Pferd nicht gut tun. Und diese Verantwortung wird immer größer, weil wir halt auch von der Gesellschaft immer mehr beäugelt werden und dass wir alle gemeinsam versuchen, unseren schönen Sport zu erhalten und dass es über viele weitere Generationen auch noch diesen Beruf, den ich ausübe, geben wird, weil es ist für mich einfach einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Eva Möller.
Gerne, Britta.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.